Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal die Abkürzung gehört oder gesehen hat, EMDR. EMDR ist eine Abkürzung für eine englische Wortkombination, Eye Movement Desensitization Reprocessing. Das ist eine Methode innerhalb der Psychotherapie, sehr speziell wird angewandt bei psychisch traumatisierten Menschen. Stellen wir uns vor, eine Frau wird auf einem Fußgängerüberweg von einem roten Auto angefahren, schwer verletzt, muss ins Spital, aber es gibt einen guten Heilungsprozess und sie kann wieder nach Hause, aber sie merkt, der Unfall verfolgt sie. Sie hat eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Immer wieder, wenn sie ein rotes Auto sieht, dann läuft der Film des Unfalls wieder bei ihr ab und sie spürt die Angst, die Panik, die Ohnmacht. Und sie merkt, sie kann das nicht einfach so auf die Seite legen. Das wird nicht von alleine wieder gut. Das kann sogar noch schlimmer sein, dass diese Gedanken und Gefühle nicht nur durch rote Autos ausgelöst werden. Vielleicht reicht sogar schon die rote Farbe an sich. Und das ist eine klassische Situation, wo man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen kann. Und diese Methode EMDR, ich skizziere gleich, um was es geht. Man geht dann zu einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin und dort bespricht man zuerst einmal, worunter leidest du, wie ist das entstanden. Und es ist wichtig, dass man eine vertrauensvolle Beziehung zueinander aufbauen kann. Und irgendwann, wenn der Therapeut den Eindruck hat, so jetzt ist der Moment gekommen für diese Methode, dann setzt er sich quasi vor die Patientin, und hebt den Finger und sagt, versetz dich nochmal in die Situation hinein. Und jetzt schau auf meinen Fingern und dann geht der Therapeut einfach mit dem Finger hin und her und sagt dem Patienten, verfolge diesen Finger mit deinem Blick. Eye Movement, Augenbewegung. Und interessanterweise führt das dazu, dass die Symptome der Belastung, der psychischen Belastung sehr stark reduziert werden. Und es findet im Gehirn wie eine Neuverknüpfung von Gedanken und Gefühlen statt. Meines Wissens konnte man bis jetzt nicht wirklich erklären, wie genau funktioniert denn das, was da abläuft. Aber man weiß, dass es funktioniert. Ich habe einen Vortrag gehört von einer Psychotherapeutin und sie sagt, manchmal passiert es, dann rufen sie vom Frauenhaus bei mir an. Dorthin flüchten Frauen wegen häuslicher Gewalt etc., sind oft auch psychisch traumatisiert. Sie rufen vom Frauenhaus an und sagen, du, wir hätten hier eine Frau, kannst du schnell mit der ein EMDR machen? Und dann sagt sie, sorry, so funktioniert das nicht. Man kann nicht einfach hier schnell diese Technik anwenden, wie ich schon erwähnt habe. Diese Methode muss eingebettet sein in eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung. Sonst funktioniert sie nicht. Aber wenn wir ehrlich sind, denken doch viele Menschen ähnlich oder genauso. Ich habe ein körperliches Problem, da habe ich Schmerzen, ich merke, da ist etwas nicht in Ordnung. Ich habe ein psychisches Problem, sind da Schwierigkeiten mit Angst, mit Depression oder was es auch immer sei. Und irgendwo haben wir halb bewusst oder unbewusst die Erwartung, jetzt gehe ich zu einem Spezialisten, zu einem Arzt, zu einem Berater, einer Therapeutin und der oder die Person wendet nachher eine Technik an und dann ist das Problem weg. Ich gehe zu einem Arzt, sagt, hören Sie, ich habe da Schmerzen schon seit geraumer Zeit, weiß nicht, woher das kommt und dann erwarte ich, dass der eine Untersuchung macht, dass er mir ein Medikament verschreibt, mir eine Spritze gibt. Und dann ist das Problem gelöst. Oder ähnlich wie hier, jemand hat irgendein psychisches Problem, worunter er oder sie leidet, ich gehe zum Psychotherapeuten, wende jetzt eine Technik an, damit das Problem gelöst ist. Das wäre schön. Aber der Mensch ist keine Maschine. Wenn ich ein Problem mit meinem Auto habe, wenn ich sehe, da ist eine Warnlampe, die signalisiert, etwas stimmt nicht, wenn ich höre, da quietscht es oder da scheppert es, oder wenn ich schneller als 100 Stundenkilometer fahre, läuft das Auto plötzlich unruhig, dann mache ich einen Termin in der Werkstatt ab, das bringe es morgens zwischen 7:30 und 8 vorbei und wenn es gut geht, kann ich es abends um 5 wiederholen. Und dann interessieren mich nur zwei Dinge. Erstens, ist das Problem gelöst? Und zweitens, wie hoch ist die Rechnung? Mich interessiert nicht, wie heißt der Mechatroniker oder Automechatroniker oder was, wie er sich immer berufsmäßig nennt, wie heißt der? Wie sieht er aus? Wie alt ist er? Ich brauche keine Beziehung zu diesem Fachmann. Hier ist ein Auto, das ist ein technisches Problem und das soll er jetzt lösen. Und wenn er es gelöst hat, ist er ein guter Mitarbeiter, aber ich gehe da in der Regel nicht vorbei, schüttel ihm die Hand und danke ihm vielmal, denn ich habe ja einen Einzahlungsschein bekommen. Aber der Mensch ist keine Maschine. Und ihr könnt euch auch fragen, du kannst dich fragen, wenn du Christ bist und hast irgendein Problem, bist du auch schon zu einem Seelsorger, einer Seelsorgerin gegangen und hat gesagt, du, ich habe hier ein Problem, kannst du mit mir beten, damit das Problem weg ist? Hast du, kannst du ein Gebet sprechen und je nachdem wird das Gebet wie zu einer Technik, um das Problem zu lösen. Aber wie gesagt, der Mensch ist keine Maschine und Gott ist kein Techniker. Es geht ihm um eine Beziehung zu uns. Und dazu lese ich einen etwas längeren Abschnitt aus Nehemia 9. Nehemia 9, da hält das Volk Israel inne. Sie blicken zurück auf die Geschichte und versuchen so die roten Linien in der Geschichte Israels zu sehen. Und sie führen sich vor Augen, wie Gott Abraham berufen hat, wie sie nachher das Volk nach Ägypten kam, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat und dann nachher in das verheißene Land führt. Und dann heißt es im Vers 22 in Nehemia 9, Königreiche und Völker hast du in ihre Macht gegeben, ein Grenzgebiet nach dem anderen nahmen sie ein. Sie eroberten Heschbon, das Land von König Sihon, und Baschan, das Land von König Og. Ihre Kinder hast du so zahlreich gemacht, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Du hast sie in das Land gebracht, das du ihren Vorfahren als Besitz versprochen hattest. So kamen ihre Nachkommen in das Land und nahmen es in Besitz. Die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, hast du in ihre Gewalt gegeben. Sie mussten sich ihnen unterwerfen. Mit den Königen und Völkern des Landes konnten sie machen, was sie wollten. Sie eroberten befestigte Städte und nahmen fruchtbaren Boden in Besitz. Häuser mit ihrem ganzen Reichtum nahmen sie ein, dazu die vorhandenen Zisternen, Weinberge, viele Olivenbäume und Obstbäume. Sie aßen sich satt und wurden fett, ließen es sich gut gehen mit deinen reichen Gaben. Aber dann wurden sie widerspenstig und lehnten sich gegen dich auf. Sie verwarfen deine Weisungen, sie töteten deine Propheten, die sie warnen und zu dir zurückführen wollten. So haben sie dich immer wieder schwer beleidigt. Deshalb gabst du sie in die Gewalt ihrer Feinde. Die setzten ihnen hart zu. In dieser Zeit schrien unsere Vorfahren laut zu dir um Hilfe. Im Himmel hast du sie erhört, in deiner großen Barmherzigkeit hast du ihnen Retter geschickt. Die haben sie aus der Gewalt ihrer Feinde befreit. Doch sobald sie Ruhe vor ihnen hatten, lehnten sie sich wieder gegen dich auf. Du gabst sie erneut in die Gewalt ihrer Feinde, die unterdrückten sie. Da schrien unsere Vorfahren wieder zu dir um Hilfe und du hast im Himmel erhört. In deiner großen Barmherzigkeit hast du sie viele Male gerettet. Du hast sie ermahnt, ihr Leben zu ändern und sich an deine Weisung zu halten. Aber sie waren überheblich und hörten nicht auf deine Gebote. Gegen deine Rechtsvorschriften haben sie verstoßen. Dabei gilt doch, der Mensch, der sie befolgt, lebt durch sie. Störrisch kehrten sie dir den Rücken zu. Sie waren halsstarrig und gehorchten dir nicht. Viele Jahre hattest du Geduld mit ihnen. Durch deinen Geist, der in deinen Propheten wirkt, hast du sie immer wieder ermahnt. Sie aber stellten sich taub. Du gabst sie erneut in die Gewalt ihrer Nachbarvölker. In deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht vernichtet und sie nicht verlassen. Denn du, Gott, bist reich an Gnade und Barmherzigkeit. Nun, unser Gott, du großer, starker und furchterregender Gott, du bewahrst den Bund und bleibst uns treu. Sieh doch, wie viel Leid über uns gekommen ist. Es hat alle getroffen, unsere Könige, Beamten, Priester, Propheten und Vorfahren, ja, dein ganzes Volk. Sie alle haben bis heute schwer gelitten. Das begann schon zu der Zeit, als die Könige von Assyrien über uns herrschten. Du warst gerecht bei allem, was über uns gekommen ist. Denn du bist uns immer treu geblieben, wir aber haben Schuld auf uns geladen. Unsere Könige, Beamten, Priester und Vorfahren haben deine Weisung nicht befolgt. Sie beachteten weder deine Gebote noch deine Vorschriften, durch die du sie ermahnt hast. Du hast ihnen ein eigenes Königreich gegeben und sie mit deinen Gütern reich beschenkt. Du hast ihnen ein weites, fruchtbares Land gegeben. Aber sie haben dir nicht gedient und hörten nicht auf, Böses zu tun. So sind wir heute Sklaven in dem Land, das du unseren Vorfahren gegeben hast. Von seinen Früchten sollten sie essen und seinen Reichtum genießen. Stattdessen leben wir als Sklaven in diesem Land. Seine reiche Ernte geht an fremde Könige. Du lässt sie über uns herrschen, weil wir uns gegen dich gestellt haben. Mit uns und unserem Vieh können sie machen, was sie wollen. Wir sind in großer Not. Es ist interessant, was hier beschrieben wird, die Geschichte Israels über mehrere Jahrhunderte hinweg, und es ist ein ständiges Auf und Ab. Es ist ein wiederkehrendes Muster. Es läuft, salopp gesagt, mehrfach das gleiche Spiel ab. Gott wendet sich seinem Volk zu. Er schenkt ihnen ein Land, wo alles da ist, was sie brauchen. Es ist schon alles vorhanden. Er sorgt für sie, er lässt es ihnen gut gehen. Was passiert? Sie wenden sich von Gott ab. Sie fangen an, eigene Wege zu gehen. Und irgendwann geht es dann bergab mit ihnen. Und sie schreien zu Gott um Hilfe. Und die Not, die sie getroffen hat, das können Missernten gewesen sein. Vielleicht sind Heuschreckenschwärme gekommen, haben die Ernte weggefressen. Das geht sehr schnell. Oder feindliche Mächte, wie es hier erwähnt wurde, ob es die Philister waren oder die Assyrer, die Babylonier, die Perser. Und wenn die Menschen dann in Not waren, haben sie zu Gott geschrien und gesagt, erbarm dich über uns, hilf uns, wir sind in Not. Und Gott hat geholfen und hat es ihnen wieder gut gehen lassen. Und es war nur eine Frage der Zeit, haben sie sich wieder von ihm abgewandt, sind eigene Wege gegangen, wollten nichts von Gott wissen, haben nicht auf seine Propheten gehört, haben sie teilweise sogar umgebracht. Und sie kamen wieder in Schwierigkeiten, in große Not und haben wieder zu Gott geschrien und Gott hat wieder geholfen. Das passierte in der Geschichte Israels immer und immer wieder. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, müssen wir sagen, auch da ist es immer und immer wieder passiert. Und wenn du in dein Leben schaust, vielleicht kannst du dieses Muster hier und da auch erkennen. Und man kann sich, wenn man das so liest, und ich habe bewusst einen längeren Abschnitt gelesen, um dieses Muster zu erkennen, man kann sich die einfache und fast saloppe Frage stellen, wieso spielt Gott da mit? Wieso lässt er sich das bieten? Immer und immer und immer wieder. Ist Gott, Entschuldigung, ist er einfach dumm? Oder setzt er radikal auf das Prinzip Hoffnung? Ich glaube, Gott macht es, weil er es will. Er weiß, wer wir Menschen sind. Er weiß, wer wir Menschen sind. Und es ist ihm eine Freude, Menschen, die sich an ihn wenden, aus ihrer Not heraus zu helfen. Und er lässt es sich gefallen, dass die Menschen immer wieder sich von ihm abwenden. Und man kann sich fragen, wie viele von denen, die sich in der größten Not an Gott gewandt haben, wollten eigentlich nur einen Techniker, der ihr Problem löst. Wenn sie Hunger hatten, der ihnen wieder was zu essen gegeben hat. Wenn sie von Feinden bedroht waren, der die Feinde wieder verschwinden lässt. Aber was wir nicht nur hier in diesem Abschnitt, sondern in der ganzen Bibel sehen, Gott ist nicht ein Techniker, der einfach dein Problem lösen will und dir nachher eine Rechnung schickt oder was auch immer. Er will eine Beziehung mit den Menschen. Er will Verbundenheit mit den Menschen. Er will, dass die Menschen in seiner Gegenwart, in der Gemeinschaft mit ihm leben, in einer intensiven Gemeinschaft mit ihm. Und das ist so tragisch, nicht nur in der Geschichte Israels, sondern das steckt tief im Menschen drin, dass die Menschen, obwohl Gott so gut ist, es so gut meint, so wohlwollend, großzügig, barmherzig ist, dass die Menschen sich abwenden und eigene Wege gehen. Warum machen die Menschen das? Warum wenden die Menschen sich immer wieder von Gott ab? Und was führt dazu, dass sie sich wieder Gott zuwenden? Wenn man damals einem Griechen diese Frage gestellt hätte, hätte er vielleicht mit einer Reihe von theoretischen Ausführungen geantwortet. Wenn man einem Juden eine solche Frage stellt, dann antwortete er eher mit einer Geschichte. Und eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist der jüngere Sohn, der mit seinem älteren Bruder, mit dem Vater, mit den Bediensteten auf einem Hof lebt. Er hat alles, was er braucht. Alles da. Er muss keine Not leiden. Natürlich muss man auf dem Hof gearbeitet werden. Das macht nicht immer Spaß. Das muss einfach sein zur Existenzsicherung. Aber er hat alles, was er braucht. Er ist in der Gemeinschaft mit einem ungeheuer guten Vater. Aber irgendwann kommt er auf die Idee, dass er sagt, das ist mir hier zu langweilig. Das macht keinen Spaß mehr. Hier immer arbeiten und irgendjemand sagt mir immer, was ich tun soll. Ich kann nicht machen, was ich will. Ich habe so ein Bedürfnis nach Freiheit. Da draußen ist eine große Welt, die ich gar nicht kenne. Ich will hinaus, ich will die Welt entdecken, ich will etwas erleben, Abenteuer, ich will das Leben genießen, am liebsten in vollen Zügen. Und er geht zu seinem Vater und sagt, Vater, ich weiß, du lebst noch, aber sei so gut, bezahl mir mein Erbe aus. Wir nennen das heute Erbvorbezug. Das war damals, glaube ich, das kann man sagen, das war eine schwere Beleidigung. Nicht nur sich sein Erbe ausbezahlen zu lassen, sondern wegzugehen. Denn in einer Zeit, wo es keine AHV gab, war klar, Kinder sorgen für ihre älter werdenden Eltern. Aber hier war klar, der will weg. Der will Kasse machen und der will weg. Der will das Leben genießen. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen sich damals, als die das so mitverfolgt haben, sich gefragt haben oder vielleicht sogar zu ihm gesagt haben, hey, hast du noch alle Tassen im Schrank? Du hast so einen guten Vater, du hast alles, was du willst, was du brauchst und du willst jetzt weg. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Und er zieht hinaus und er genießt das Leben in vollen Zügen. Und wenn man das Leben in vollen Zügen genießen will, dann sollte man schon etwas im Portemonnaie haben. Und solange man etwas im Portemonnaie hat, funktioniert das oft gar nicht mal so schlecht. Aber er ist nicht irgendwie zur Besinnung gekommen, als er gemerkt hat, hoppla, ich bin mit so viel Geld ausgezogen, jetzt habe ich noch die Hälfte. Macht Spaß, läuft wunderbar, aber mit dem Geld stimmt etwas nicht, das wird immer weniger. Dass er sich gesagt hat, wenn ich so weitermache wie bisher, dann ist irgendwann nichts mehr da. Offensichtlich hat er sich diese Gedanken nicht gemacht, sondern er kommt erst zur Besinnung, als er buchstäblich bei den Schweinen landet. Und Schweine sind in Israel unreine Tiere, es sind verachtete Tiere. Und er landet bei den Schweinen und spürt und realisiert, mir geht es schlechter als den Schweinen. Das sind Mastschweine, die kriegen genug zu fressen. Ich muss auf die aufpassen. Die haben satt zu essen, ich nicht. Und er besinnt sich bei meinem Vater, da ging es mir eigentlich gut. Und das ist so tragisch, dass so viele Menschen, vielleicht muss man sogar sagen, die meisten Menschen besinnen sich erst und kehren um zu Gott, wenn es ihnen, auf Deutsch gesagt, dreckig geht. Es ist nicht so, dass sie irgendwann nachdenken und sagen, hey, da ist so ein guter Gott, der hat so eine wunderbare Welt geschaffen, der hat mir einen so wunderbaren Körper geschenkt. Er hat mich mit so vielen Wohltaten beschenkt und ich lebe ohne ihn. Das ist doch nicht recht. Und dass sie aufgrund von solchen Überlegungen zu diesem Gott kommen und sagen, Gott, ich möchte dir Anteil geben an meinem Leben. Du sollst der zentrale Punkt meines Lebens sein. Das machen so wenig Menschen. Sie kommen erst zu Gott, wenn es ihnen dreckig geht. Aber er fasst nachher den Mut. Er sagt, okay, ich riskiere es. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Und er wird herzlich empfangen. Menschen wenden sich von Gott ab, manch einer vielleicht aus Gedankenlosigkeit, Nachlässigkeit, Oberflächlichkeit, dass dein Bedürfnis nach Freiheit, ich möchte mein Leben selbst gestalten, keiner soll mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich möchte meine Freiheit. Ich habe auch einen Verstand und weiß, was gut ist für mich und nicht. Ich möchte mein Leben selbst gestalten, ich will mein Leben genießen. Und auch wenn du Christ bist, hast du wahrscheinlich schon gemerkt, auch wenn du schon viele Jahre mit Jesus unterwegs bist, da ist immer noch eine Stimme und eine Kraft, die dich von Gott wegziehen will. Und diese Stimme ist nicht zum Schweigen zu bringen. Da ist etwas in dir, wie soll man sagen, ein Kern, der wird sich nie bekehren, nie, nie. Mit dieser Stimme, mit dieser Kraft musst du dich ein Leben lang auseinandersetzen, bis zum letzten Tag. Und da ist dieses Spannungsfeld näher zu Gott oder eher von ihm weg. Das ist das, was im Neuen Testament beschrieben wird mit den Begriffen der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und diese Kraft und diese Stimme, die einen immer wieder wegzieht von Gott, wenn man sich damit etwas auseinandersetzt, muss man sagen, dass diese Stimme ist so widerlich, so abscheulich und so böse. Da ist ein guter Gott und diese Stimme sagt immer, nein, geh weg, geh deinen eigenen Weg. Du brauchst diesen Gott nicht. Diese Stimme ist so böse und du kannst sie nicht ausrotten. Der Sohn, der jüngere Sohn, geht zurück zu seinem Vater, er wird herzlich empfangen. Der Vater sagt, stopp, alle Räder stehen still, jetzt wird gefeiert. Mein Sohn ist wieder da. Mein Sohn, der verloren war, ist wieder da. Er ist zurückgekommen. Die Freude darüber ist so groß, dass er wieder da ist, dass er seinen Sohn wieder hat. Dass er sagt, jetzt wird gefeiert. Und dann kommt der ältere Sohn von der Arbeit, vom Feld nach Hause und sagt, was ist da los? Arbeitet hier keiner mehr? Ich höre Musik, da wird getanzt, gefeiert. Und dann sagt man ihm, ja weißt du, dein jüngerer Bruder ist zurückgekommen. Da hat der Vater gesagt, jetzt feiern wir. Und dann wird er so verrückt. So wütend. Und so wie der Vater zu dem jüngeren Sohn hinaus, dem jüngeren Sohn entgegengegangen ist, geht er auch zu dem älteren hinaus. Und der Sohn hält dem Vater vor, hey, die ganze Zeit, Monat für Monat, Jahr für Jahr habe ich gearbeitet und gekrampft in der Hitze, im Staub und im Dreck. Ich habe alles getan, was du gesagt hast. Ich habe nie über die Schnur gehauen. Du hast nie eine Feier für mich ausgerichtet. Und jetzt, wo der Typ da zurückkommt, dein Sohn, jetzt wird gefeiert. Und in seiner Wut, in seinem Zorn, in seinem Stolz, in seiner Verachtung und Bitterkeit und wahrscheinlich auch in seinem Hass, merkt er gar nicht, was er da seinem Vater antut. Und wieder mal ist man geneigt zu fragen, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? So mit deinem Vater zu reden. Und der Vater sagt zu mir, aber mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Bedeutet dir das nichts? Dein Bruder hat seinen Erbteil bekommen, das heißt, alles, was jetzt noch da ist, das gehört dir. Bedeutet dir das nichts? Und das ist eine ungeheure Tragik. Man muss sagen, der Sohn war immer bei seinem Vater, aber hat irgendwie viel zu wenig erkannt, wer dieser Vater eigentlich ist und was er an ihm hat und wie bedeutsam und wie wichtig und unverzichtbar ist, für ihn ist, dass er in der Gemeinschaft mit seinem Vater sein kann. Das hat er nicht begriffen, nicht realisiert. Und dieser älteste Sohn ist zweifellos in dieser Geschichte bei Jesus ein Bild für die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ein gutes, anständiges Leben geführt haben und die anderen, die Sünder, verachtet haben, die ihr Leben in den Sand gesetzt haben. Aber sie haben nicht realisiert, wer dieser Gott im Himmel ist, wer der Vater im Himmel ist für sie. Das haben sie nicht verstanden. Seine Gnade und Barmherzigkeit, die Begriffe waren ihnen bekannt, aber Die Realität, die damit benannt ist, haben sie nur zu einem ganz, ganz kleinen Teil erkannt. Und das hatte tragische Auswirkungen in ihrem Leben. Menschen wenden sich von Gott ab, um ihr eigenes Leben zu leben. Und sie wenden sich oft erst dann Gott zu, wenn es ihnen dreckig geht, wenn sie selber nicht mehr weiterkommen. Und der letzte Punkt für mich heute Morgen ist die Zuwendung Gottes zu den Menschen. Jesus ist die Zuwendung Gottes zu den Menschen in Person. Er ist der menschgewordene Sohn Gottes. An diesem Mann von Nazareth konnten die Menschen sehen und spüren und hören, so ist Gott. Nicht aufgrund von irgendwelchen Buchstaben, nicht primär durch den Synagogengottesdienst, sondern man konnte es live miterleben, was dieser Jesus ausgestrahlt hat, wie er Menschen begegnet ist, wie er ihnen geholfen hat, Schuld vergeben hat, Kranke gesund gemacht hat. Die Worte, die er gesagt hat, sind tief eingedrungen in die Herzen der Menschen. So etwas hatten sie noch nie gehört. Und sie haben gemerkt, das sind nicht nur Worte, das sind nicht Worthülsen, sondern die Worte dieses Mannes sind Realität. Und viele Menschen haben das gespürt und erkannt und sich Jesus zugewandt. Und tragischerweise gab es viele Leute, die sagten, nein, was der Mann sagt, das kann nicht sein. Und was er, der tut schon viel Gutes, aber nein, das ist nicht von Gott. So tragisch. Und zu einem guten Teil waren es ausgerechnet die Pharisäer und Schriftgelehrten, die dachten, sie wüssten, wer Gott ist. Und die dachten, sie wüssten, das ist von Gott und das nicht. Und liegen hier mit ihrer Einschätzung komplett daneben. Und setzen sich nicht damit auseinander, was in ihrem eigenen Herzen vorgeht. Und erkennen nicht die Stimme, die sie letztlich doch von Gott wegführt, sondern in der Meinung, Recht zu haben, in ihrem Stolz, in ihrer Verachtung gegenüber den anderen Menschen, merken sie gar nicht, dass sie Gott losgeworden sind. Jesus ist die Zuwendung Gottes in Person. Und wenn Menschen sich von Gott abwenden, eigene Wege gehen, dann ist das kein Kavaliersdelikt. Das ist Majestätsbeleidigung. Das ist keine Bagatelle, über die man einfach so weggehen kann. Hier hat der Mensch die Beziehung zu Gott zerstört und die muss wiederhergestellt werden. Wenn dir jemand großes Unrecht angetan hat, in irgendeiner Weise, dann würdest du auch nicht sagen, ja, ist eine Bagatelle. Und wenn der dir begegnet und freundlich und fröhlich mit dir eine Beziehung weiter pflegen will, als wäre nichts gewesen, wirst du auch denken, Moment, so geht das nicht. Wir müssen da noch etwas klären, wir müssen etwas bereinigen. Unsere Beziehung ist gestört oder zerstört. Du kannst doch nicht so tun, als wäre nichts passiert. Du hast mir Unrecht getan. Das müssen wir klären. Und genauso ist Jesus gekommen, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen für uns Menschen. Und der Preis dafür war, dass er ans Kreuz gehen musste, dass er ungeheure körperliche und seelische Schmerzen gelitten hat. Und wie die Krone von diesem ganzen Leid ist, dass sein eigener Vater im Himmel sich von ihm abwendet. Und er seinen Sohn, Mutter und Vater Seelen allein verrecken lässt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit kein Mensch das erleiden muss, dass Gott sich von ihm abwendet. Das ist krass, was Gott seinem Sohn und auch sich selbst zumutet, damit wir in Beziehung sein können mit ihm. In Verbundenheit, in seiner Nähe, in seiner Gemeinschaft. Gott ist kein Techniker und du bist keine Maschine. Hier und da haben Menschen, auch Christen, Schwierigkeiten, körperliche Not, psychische Not, große Beziehungsprobleme, familiäre Probleme, große finanzielle Probleme, Probleme, die manchmal über Wochen, Monate oder sogar Jahre andauern. Und wo wir uns wünschen, es käme einer, der würde mit dem Finger schnippen und das Problem wäre gelöst. Wir dürfen uns mit unserer Not, auch mit unserer Krankheit und mit all dem, was uns das Leben schwer macht, an diesen Gott wenden. Aber nicht im Sinne, Gott, mach das weg. Gott, mach diesen Schmerz und diese Not und dieses Problem weg. Sondern an erster Stelle sollten wir wahrscheinlich fragen, Gott, was willst du mir durch diese Not sagen? Was soll ich hören, was ich bis jetzt noch nicht gehört habe oder erkennen, was ich noch nicht erkannt habe? Gott, wie willst du mir in dieser Not begegnen? Wie willst du dich mir hier zu erkennen geben? Was darf ich lernen, was darf ich erkennen? In welcher Weise darf ich mich in dieser Not von dir beschenken lassen? Es geht nicht in erster Linie darum, dass das Problem weggeht, sondern es geht in erster Linie darum, dass wir seine Nähe und die Verbundenheit mit ihm suchen. Und eingebettet in die Gemeinschaft und in die Verbundenheit mit ihm, möchte Gott heilsame Prozesse auslösen. Bis hin dazu, dass Dinge passieren, die wir normalerweise als Wunder bezeichnen. Ich habe mich in den letzten Monaten so ein bisschen befasst mit einem Pfarrer und einer Frau, die im 19. Jahrhundert beide Wunder erlebt haben, die für Kranke gebetet haben und die erlebt haben, dass auf unterschiedliche Weise Kranke gesund geworden sind. Nicht alle, leider. Der Mann ist ein Pfarrer aus Württemberg, Johann Christoph Blumhardt, der einen ungeheuren geistlichen Kampf in einem kleinen Dorf erlebt und als dieser Kampf ausgestanden war, ja, bricht eine Erweckung aus. Plötzlich steht nicht nur einer, sondern mit der Zeit ganz viele Menschen vor seiner Tür und sagen, ich möchte meine Sünden bekennen. Und weil die Kirche ihm das Leben schwer gemacht hat und gesagt, du darfst dich nicht mehr um auswärtige Menschen kümmern, entstand bei ihm der Wunsch, ich möchte irgendwo so ein Zentrum gründen, wo Menschen aus Not hinkommen können. Kranke, körperlich Kranke, psychisch Kranke etc. Die Menschen kamen zum Teil von weit her. Und er konnte dort in Bad Boll ein Haus eröffnen, er konnte mit der Hilfe von Freunden ein Haus erwerben und die Menschen kamen von weit her. Und er hat mit ihnen gebetet, viele sind gesund geworden, manche sofort oder es kam ein heilsamer Prozess in Gang. Und mit der Zeit wurde es immer besser mit ihnen. Die Frau Dorothea Trudel, auf die das Bibelheim Männedorf zurückgeht, was seit kurzem nicht mehr Bibelheim Männedorf heißt, nicht weit von hier, eine ledige Frau mit einem großen Herz für Menschen und Kranke und körperlich und psychisch Kranke kamen zu ihr. Sie hat mit ihnen gebetet, waren zum Teil tagelang, wochenlang dort und sie hat sich um diese Menschen gekümmert. Und bei beiden, bei Blumhardt und bei Dorothea Trudel, ging es nicht darum, eine Technik anzuwenden, damit Menschen gesund werden, sondern bei beiden war zum Beispiel wichtig, die Andachten nach dem Essen, das Evangelium zu hören, zu erkennen, wer ist dieser Gott, sich diesem Gott zu öffnen, sich ihm zuzuwenden. Und eingebettet in eine solche Beziehung konnte das heilsame Handeln Gottes ihr Leben verändern. Es gibt erstaunliche Parallelen zwischen den beiden. Unter anderem kamen nachher Mediziner, die Gesundheitsbehörden und sagten, hey, ihr seid medizinisch nicht geschult, ihr dürft hier kein Spital oder kein christliches Irrenhaus führen, das geht nicht. Und beide mussten sich juristisch wehren. Es gibt auch viele Unterschiede zwischen den beiden, was zeigt, es gibt nicht einfach einen Trick oder eine Methode, die du anwenden musst. Und wenn du die Methode genauso anwendest, dann werden Menschen gesund. Sondern es ist die Zuwendung Gottes. Es gibt ein paar Grundsätze, die man beachten muss, aber nicht irgendwie eine Methode oder bestimmte Formulierungen, die du benutzen musst und wehe, du weichst davon ab, dann funktioniert es nicht. Jesus ist gekommen, um Menschen wiederherzustellen, um sie wieder aufzurichten, zu heilen und zu befreien. Nicht als Techniker, sondern er lädt sie ein in die Gemeinschaft mit Gott, in die Verbundenheit mit Gott. In eine verbindliche Beziehung mit diesem Gott. Und wir haben hier in Nehemia ein erschütterndes Fazit gelesen, dieses Auf und Ab in der Geschichte. Und die Leute damals, die sich das vor Augen geführt haben, die haben auch gemerkt, wir können nicht einfach so weitermachen. Und dann heißt es in Kapitel 10, Vers 1, die Leviten sagten zu dem Volk, wegen all dem, was geschehen ist, wollen wir nun eine Vereinbarung treffen und sie schriftlich festhalten. Wir wollen von uns aus wie als Reaktion auf die Abmachung Gottes einen Bund schließen und wir verpflichten uns und sagen, wir hören auf mit diesem Auf und Ab, diesem Hin und Her, sondern wir versprechen Gott, wir wollen verbindlich bei dir bleiben. Und wenn du vielleicht bei dir merkst, ja, bei mir gibt es auch dieses Auf und Ab im Leben, dann kann es auch hilfreich sein, sich einen Moment Zeit zu nehmen und zu sagen, ich will, dass das aufhört. Innezuhalten, sich zu überlegen, was ist da bis jetzt in den Jahren und Jahrzehnten meines Lebens passiert und wie soll es weitergehen. Und dass man sich hinsetzt und Gott wie verspricht, Gott, ich will, dass das aufhört. Dieses Auf und Ab, diese Oberflächlichkeit in meinem Leben, dass ich immer wieder eigene Wege ging. Ich möchte mit dir zusammen. Und auch wie es hier heißt, wir wollen eine Vereinbarung treffen und sie schriftlich festhalten. Manchmal macht man sich solche Gedanken, vielleicht auch ausgelöst durch eine Predigt, durch ein Buch, durch einen Hauskreis. Ah ja, ich glaube, das sollte ich auch. Aber wenn man das nur in Gedanken hat, dann verflüchtigt das sich das sehr schnell wieder. Manchmal ist es sehr hilfreich und wichtig oder sogar nötig, dass man Dinge aufschreibt, schriftlich festhält, damit man es wieder lesen kann, sich wieder daran erinnern kann und sagen, ah ja genau, am 11. Juni habe ich das aufgeschrieben und ich habe mich entschlossen und ach, ich habe es schon fast wieder vergessen, aber jetzt lese ich es nochmal. Ich erinnere mich dran, ich erneuere es, ich halte mich daran fest. Sich zu verpflichten, in der Verbundenheit mit diesem gnädigen und barmherzigen Vater im Himmel zu leben. Und das ist Gott so wichtig, dass er Jesus geschickt hat, um uns die Tür zu öffnen zu ihm zurück. Nicht nur für das Leben auf dieser Erde, sondern bis in alle Ewigkeit. Bei ihm sein. Und es geht darum, dass wenn du Christ bist, du bist eingeladen zu lernen, immer mehr zu lernen, in deinem täglichen Leben in der Gegenwart Gottes zu leben. Er ist da. Er ist der Gott, der dich sieht. Die spannende Frage ist, siehst du ihn auch oder versuchst du ihn zu sehen? Versuchst du ihn wahrzunehmen? Wo ist er? Halt mit den fünf Sinnen normalerweise nicht wahrnehmbar, aber wo erkenne ich Spuren von Gott in meinem Leben? Wo spüre ich einen Auftrag von Gott, vielleicht im Umgang mit anderen Menschen, dass Gott dir einen Impuls gibt, segne doch diese Person, der geht's nicht gut. Und vielleicht entsteht hier und da ein Gespräch, vielleicht kannst du etwas Konkretes tun. Lernen, in der Gegenwart Gottes zu leben, um auch für andere Menschen wie die Gegenwart Gottes zu verkörpern, mit allen Begrenzungen, die wir haben. Und vielleicht möchte Gott dich gebrauchen, um andere Menschen in einen heilsamen Prozess hineinzuführen. Vielleicht hier unter uns, aber auch weit darüber hinaus. Wir leben in spannenden Zeiten, so viele Menschen haben sich von Gott abgewandt. Sie wissen nicht, was in der Bibel steht, aber sie wissen, das, was da drin steht, hat mit meinem Leben nichts zu tun. Es ist irrelevant, da muss ich gar nicht reinschauen. Und jetzt ist es die Aufgabe von den Christen, dass sie gegenüber den Menschen, die Gott nicht kennen, die Bibel nicht kennen, die Gegenwart Gottes, seine Barmherzigkeit verkörpern. Ich denke, dafür sind die allermeisten Menschen ansprechbar. Danach sehnen sich so viele. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo du dir überlegen kannst, was will ich von dem, was ich jetzt gehört habe, was will ich festhalten, was will ich mitnehmen, worüber will ich noch weiter nachdenken. Vielleicht legt dir Gott in diesen Moment der Stille etwas aufs Herz, was du tun solltest, vielleicht auch einen Gedanken, eine Erkenntnis. Sind wir einen Moment still vor diesem Gott? Herr Jesus Christus, du Sohn des allmächtigen Gottes, der du Mensch geworden bist und über diese Erde gegangen bist, um den Menschen damals und auch uns heute zu zeigen, wer der Vater im Himmel ist. Ich danke dir für deine große Geduld, die du hast mit mir, mit deiner Kirche und Gemeinde, mit der ganzen Menschheit. Es ist erstaunlich, was du dir von den Menschen alles gefallen lässt. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass der Wunsch in uns stärker wird durch deinen guten Geist, dass wir uns noch viel stärker als bisher, noch viel mehr und intensiver dir zuwenden und unser Leben noch viel mehr und intensiver und enger in der Verbundenheit mit dir leben. Ob wir jünger sind oder älter, ob es uns gut geht oder nicht gut. Lehre uns, Herr Jesus, in deiner Gegenwart zu leben, in der Verbundenheit mit dir, immer mehr. Deine Gnade und Barmherzigkeit am eigenen Leib, an der eigenen Seele, im eigenen Leben zu erfahren. Löst du heilsame Prozesse in uns und unter uns aus. Und zeig uns auch, was du mit uns und durch uns tun willst, hier in Uster und Umgebung, da, wo wir leben. Wo wir anderen Menschen etwas sagen und bringen können von deiner Barmherzigkeit. Damit auch sie gesegnet werden, damit auch sie heil werden können. Amen.